Also das war wie auch wirklich wie so ein großer, dunkler Schatten, der mich so übermannt hat. Und ich habe dann ja auch gemerkt, das geht nicht einfach so vorbei. Und gedacht, okay, da muss ich jetzt irgendwie durch, ne? Und habe deswegen dann so mir zur Aufgabe gemacht, ich lasse mir davon nicht mein Leben nehmen. Weil es gab ja auch noch diese ganz vielen anderen guten Tage. Ich glaube, was ich aber gelernt habe, ist vielmehr jetzt meine Grenzen zu wahren und gut für mich zu sorgen. Und ja, das ist so eine Floskel, ne? Kennen wir alle, gut für mich zu sorgen und Selbstfürsorge. Aber es ist tatsächlich das. Also mich da an erster Stelle zu setzen und zu sagen, was brauche ich jetzt gerade? Was tut mir gut? Mich nicht schlecht zu fühlen, nicht schuldig zu fühlen, so nach dem Motto, boah, jetzt liegst du hier rum 3 Tage und kriegst nichts gebacken oder so. Und es ist ein großer Prozess der Annahme. Und mich, ich sage immer, wenn ich es schaffe, mich dann in diesen Momenten genauso lieb zu haben, wie in den Momenten, wo ich eben als vielleicht als Speakerin gerade auf einer Bühne stehe, wo ich 25 Führungskräfte durch einen Workshop leite. Ja, da ist das ganz einfach zu sagen, ja, ich habe mich lieb und ich finde mich, ja, ich finde mich ganz okay und ganz gut. Aber in den Momenten, wo ich da auf dem Bett gelegen habe, wie so ein Häufchen Elend, selbst nicht wusste, wie geht's weiter, da ist mir das halt echt auch schwer gefallen. Und das, aber mir das klar zu machen und das in dem Sinne zu üben, das ist eine Lebensaufgabe. Und ich glaube, für jeden Menschen, weil das ist wie Resilienz, du lernst es nicht einmal und dann ist es da. Es braucht, wie du so schön gesagt hast, diesen Trainingsmuskel.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tach. Ey, ist euch schon aufgefallen, dass ich in jeder Folge zur Begrüßung Tach sage? Ja, es fängt immer mit Tag an, weil ich dachte, ich bin total clever und lege mir so ein Signature-Begrüßung zu, damit dann Leute das irgendwann mit diesem Podcast hier assoziieren. Also wenn ich mal 10 Jahre lang den Podcast moderiert haben sollte, dann wird es vielleicht sowas, was Menschen auf der Straße benutzen als Referenz. Also 2 Leute begegnen sich, sagen Tag und der andere sagt, ah ja, klar, hier, Kopfsalat. So, vielleicht auch nicht. Vielleicht passiert das auch nie, kann sein. Auf jeden Fall herzlich willkommen zur neuen Folge von Kopfsalat, dem Podcast von Freunde fürs Leben. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Thema der heutigen Folge ist chronische Erkrankung und mentale Gesundheit. Wie hängt es zusammen? Beeinflusst das einander? Ist es ein Wechselspiel? Da gibt es viele Fragen zu und ich versuche ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ein bisschen schlauer zu werden, was nicht so schwer ist, weil ich davon erstmal keine Ahnung habe. Ist manchmal eine ganz gute Voraussetzung, um einfach mit viel Neugierde an das Thema heranzugehen. Unter uns, ich habe doch ein bisschen drüber gelesen. Wie immer habe ich dieses Mal auch Unterstützung. Sie ist Coach für Veränderungsprozesse, Speakerin, sie ist Mitautorin des Buchs Bei, also das englische Tschüss, B-Y-E, ist ein Buch über Tod und Abschied und sie spricht offen über ihr Leben mit Epilepsie. Herzlich willkommen, Laura Letschert.
Hallo Sven, danke für die Einladung.
Ja, total gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Du hast dich auch extra auf den Weg gemacht zu uns nach Berlin, was ich total schön finde, weil es immer noch mehr Spaß macht, wenn man sich wirklich in persona gegenüber sitzt. Wo lebst du denn ansonsten und wie sieht denn so dein Alltag aus?
Ja, da hast du recht. Also ich habe mich gestern auf den Weg gemacht von Warschau. Das heißt, ich lebe mit meinem Partner seit letztem Jahr Juli in Warschau. Und ja, das war ganz spannend. Gestern die Zugfahrt, wie immer mit der Bahn, geht irgendwas schief, aber auch das plant man ja dann mittlerweile ein. Und ich fand es total toll, dass ich hier eingeladen wurde, weil ich kenne es tatsächlich nur in den Podcast-Aufnahmen, dass ich das von zu Hause aus mache. Und finde das auch jetzt ganz toll, dass wir uns gegenüber sitzen und wirklich in live hier, ich in Berlin sein darf. Ganz, ganz toll. Und ansonsten mein Alltag sieht immer ziemlich anders aus, ziemlich bunt, ziemlich lebendig, was mir aber auch total gut gefällt. Ich habe es nicht so mit starren Mustern und Routinen, wobei ich auf der anderen Seite immer merke, dass die auch immer ganz gut tun, ne? Mhm, Fluch und Segen zugleich. Ja. Aber du hast ja eben schon erzählt, was ich mache und dadurch ist mein Alltag auch sehr bunt und vielfältig. Also das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel am Freitag noch einen Teamentwicklungsworkshop, da reise ich dann hier von Berlin aus weiter in den Westerwald und auf der anderen Seite habe ich jetzt ja die letzten Jahre an dem Buch geschrieben, habe ziemlich viel dann auch Zeit einfach für mich verbracht, arbeite konzeptionell und habe auch immer viel wieder Austausch, weil ich merke mir, ja, ich brauche das, mir fehlt das sonst, wenn ich das nicht habe, und bin auch immer wieder auf Reisen. Also ein sehr, ja, sagen wir mal, abwechslungsreicher Alltag.
Mhm. Und macht dir das Spaß? Bist du gerne unterwegs? Bewegst du dich gerne durch die Welt?
Ja, total. Schön. Also ich bin auch so eine Entdeckerin, damit beschreibe ich mich auch immer, also als curious soul, als neugierige Seele. Ich finde das, also das ist so für mich auch ein Sinn des Lebens, das Leben wirklich zu genießen. Und ich finde, wir sind halt total privilegiert, indem wir auf Reisen gehen können, indem es eben möglich ist, mit dem Zug von Warschau nach Berlin zu reisen, ja, oder sonst die Welt zu entdecken. Und sei es auch nur jetzt einfach eben, bleibe ich stehen und schaue mir den Fliederbaum irgendwie vor einem schönen Haus an. Und diese kleinen Lebensmomente, das finde ich toll. Und ich habe das Gefühl, dass man natürlich, wenn man im Alltag sehr stark in diesen Routinen ist, dass man das dann eben oft nicht so sieht. Und deswegen finde ich es immer wieder toll, so Inspiration zu tanken, an anderen Orten zu sein, um dann, wenn man zu Hause ist, auch dem Alltag wieder mit mehr Frische zu begegnen.
Mhm. Ja. Ja, kann ich total nachvollziehen. Empfinde ich auch so. Reisen ist wirklich sehr bildend und öffnet den Geist und die Augen für alles andere. Und gleichzeitig muss man sagen, oder du hast es ja schon gesagt, ist es natürlich auch ein riesiges Privileg, dass wir reisen dürfen, reisen können. Und ja. Aber schön, dass das so matcht, dass du nicht, weiß nicht, beruflich reisen musst, aber eigentlich bist du eher ein Homie und willst so lieber dein enges Umfeld, sondern dass es so gut passt.
Ja, genau. Also das passt vielleicht auch so zu dem heutigen Thema. Ich glaube, die Dosis ist da die entscheidende Frage. Mhm. Also ich habe auch gemerkt, ich brauche einen Rückzugsort. Das ist für mich ganz wichtig, für meine mentale Gesundheit, für mein Wohlbefinden, dass es diesen Rückzugsort gibt und dass ich auch Ruhephasen habe, wo ich eben mich wirklich auch zurückziehen kann und da dann eben vielleicht auch nicht so, also meine Heimat ist ja der Westerwald, und wenn ich dann da eben bin, da ist natürlich, wie du dir vorstellen kannst, auch alles voll mit privaten Treffen und jeder will dich mal sehen, was natürlich total schön ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Warschau bin, dann genieße ich es auch einfach, mich mal zurückzuziehen und für mich zu sein und mal wirklich tagelang Kraft zu tanken.
Wenn du so viel unterwegs bist und viel erlebst, die zurückliegende Woche, hattest du ein Highlight? Was war denn für dich ein Ereignis oder ein Erlebnis, was haften geblieben ist?
Ja, mein Highlight war, ich war mit Christian, meinem Partner, auf einem Markt in Warschau. Den haben wir neu entdeckt. Also wir sind, das ist auch wieder so dieses Serendipity-Prinzip. Ja, wir sind einfach los, weil wir nach was geschaut haben. Und dann haben wir in der Markthalle Noblina, Fabrika Noblina, haben wir einen Markt entdeckt, der da anscheinend, ja, jeden Tag oder beziehungsweise auch am Wochenende stattfindet. Und das war total schön, weil ich ihn auch jetzt nicht so häufig gesehen hatte die letzte Zeit. Er war auch viel auf Reisen. Und das war wirklich so mein Wochenhighlight, den entspannten Samstag, Spätvormittag dort zu verbringen und dann da rumzuschlendern. Das fand ich wirklich toll. Das ist was, wo ich auch immer wieder merke, weil ich liebe meine Arbeit, aber ich muss mich auch immer wieder bremsen und sagen, Arbeit ist nicht mein Leben und ich darf mich praktisch nicht da so zu sehr mit identifizieren. Und das war wieder so ein Moment, wo ich das dann total gemacht habe, also mich einfach fallen gelassen habe und es wirklich nur genossen habe. Ja.
Und du, ich weiß nicht, wie lange du schon in Warschau bist, aber ist wahrscheinlich dann auch ein Markt in Warschau auch was Neues und ein ganz, ganz anderes Erlebnis, als wenn man jetzt an seinem bekannten Orten irgendwie auf den Markt geht, oder?
Genau, so ist es. Also ich fand es total toll da auch wieder. Also wir haben schon gesagt, vielleicht schaffen wir es so einmal im Monat hierher zu kommen und dann immer wieder mal was Neues zu probieren, weil es auch ganz viele so Spezialitäten gibt und ja eben Lebensmittel, aber auch kleine handgemachte Sachen und so ja einfach als kleines Ritual.
Mhm. Mein Highlight der zurückliegenden Woche waren eBay-Verkäufe.
Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil eigentlich echt schwieriges Thema. eBay-Verkäufe, also ich habe so ein paar Sachen, ne, wenn man so, brauche ich eigentlich nicht mehr. Dann finde ich das gut, wenn man die in den Umlauf gibt und nicht einfach, keine Ahnung, entsorgt oder so. Ist ja immer toll, wenn Dinge weiterverwendet werden. Aber eBay-Verkäufe, hey, echt eine ganz besondere Geschichte, weil kann auch super nervig sein. Leute fragen 10-mal das, was eigentlich schon in der Beschreibung steht und so, und dann macht man Verabredungen und sie tauchen nicht auf. Diesmal war das gänzlich anders und ich hatte so nette Begegnungen und es waren so freundliche, interessierte Menschen. Und dann hast du da halt so diesen kurzen Kontakt und denkst so, ey, wollen wir noch einen Kaffee zusammen trinken gehen? Das war wirklich so außergewöhnlich nett und die waren so dankbar dafür, so hey, toll und oh, das habe ich schon länger gesucht und Menschen glücklich gemacht durch ein paar kleine eBay-Verkäufe und das war, ja, schöne Begegnung.
Toll.
Überraschenderweise, weil ich hatte so ein bisschen Horror davor. So, oh nee, eBay-Verkäufe ist anstrengend.
Verstehe ich. Würde ich jetzt auch eher, ja.
Ja, ne? Also es war eine Hürde, aber dann war es schön. Kann man ruhig immer mal wieder ausprobieren.
Ja.
Es muss nicht immer frustrierend sein. Laura, Epilepsie. Ich glaube, wir brauchen mal so eine Definition, weil ich glaube, für die meisten Menschen ist wahrscheinlich die Vorstellung von Epilepsie ist so Verlust der Kontrolle über den Körper und ein apathischer Zustand oder so. Das ist vielleicht das, was man aus Filmen kennt oder so. Und die Darstellungen in Filmen von Krankheiten sind in der Regel nicht so, wie die Realität ist. Da darf man sich nie drauf verlassen. Kannst du mir mal ein bisschen was drüber erzählen? Also was sind denn eigentlich die Symptome? Was sind vielleicht auch insbesondere bei dir die Symptome?
Ja, sehr gerne. Also ich sage direkt nochmal vorab, also ich bin natürlich keine Ärztin und wenn ich hier jetzt das wiedergebe, dann ist das natürlich Wissen, was ich mir selbst angeeignet habe, um die Krankheit auch für mich besser zu verstehen, weil ich finde das immer so ein erster wichtiger Schritt in die in die Selbsthilfe, wenn man Dinge verstehen kann. Mhm. Und ich finde, man kann sich Epilepsie ganz gut vorstellen wie so ein Gewitter im Kopf, was sich gleichzeitig überall entlädt. Und zwar ist es ja so, unsere Synapsen arbeiten ja die ganze Zeit. Also es werden immer Signale gesendet. Nur dass sich jetzt gerade, wenn wir beide jetzt sprechen, unsere Signale eben nicht synchron entladen, sondern es geht ganz wild durcheinander. Und genau das braucht das Gehirn auch, dass es gesund arbeiten kann. Also es wird die ganze Zeit ausgetauscht, Milliarden von Signalen. Und bei der Epilepsie ist es jetzt aber so, dass die praktisch zusammen, also synchronisiert entladen werden. Und was du eben beschrieben hast, so diese klassischen Krampfanfälle, also wir kennen das ja auch so mit diesem Schaum vorm Mund, da liegt jemand vielleicht auf dem Boden, verdreht die Augen und sozusagen zittert am ganzen Körper, dann spricht man von einem generalisierten Anfall, der sozusagen das ganze Gehirn betrifft. Mhm. Also da werden dann diese Entladungen finden alle gleichzeitig statt und das ganze Gehirn ist betroffen. Und bei mir ist es so, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr oder wahrscheinlich noch schon vorher, sagen wir mal so mit 14, 15 hat es angefangen, dass ich unter fokalen Anfällen gelitten habe, die man aber nicht erkannt hat. Da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber.
Ja, genau.
Und bei den fokalen Anfällen ist es so, dass die nur einen Bereich des Gehirns betreffen. Also nur da findet dann eine synchrone Entladung statt. Und deswegen äußert sich das dann, wie du dir vorstellen kannst, natürlich auch ganz unterschiedlich, je nachdem, was für ein Zentrum des Gehirns das gerade ist.
Okay, das ist nicht immer das Gleiche, sondern es wandert
genau.
Dann auch.
Ja, und ich habe Temporallappenepilepsie, also Schläfenlappenepilepsie, und es ist sehr nah an der Amygdala, also an dem Zentrum, auch was für unsere Emotionen zuständig ist, Hippocampus. Und ich war jetzt letztens noch vor einem Monat im MRT und dann hat der behandelnde Arzt mir auch gesagt, wow, toll, das ist echt abgeschwollen bei dir, weil bei mir ist das rechts, also einseitig. Und man konnte vorher sehen, eben, dass das vergrößert war oder verdickt, so sprechen die Ärzte das aus. Und jetzt hat sich das sehr wahrscheinlich durch die Einnahme von Medikamenten auch zurückgebildet oder andere Vermutung, weil ich eben durch die Einnahme von Medikamenten gerade keine Anfälle mehr habe, kann das eben auch sein, dass dieser Bereich natürlich nicht mehr so gereizt ist und deswegen das abgeschwollen ist. Und das ist jetzt schon mal ein sehr gutes Zeichen. Also man sieht das dann eben auch auf bildgebenden Untersuchungen, wenn zum Beispiel im Gehirn da etwas nicht stimmt. Der zum Beispiel, weil da zum Beispiel eine Gefäßverdickung oder sowas ist, dann kann es sein, dass ein gewisser Reiz da ist und die Gehirnregion um diesen Herd, die ist dann besonders gereizt und hier könnte es dann zum Beispiel zu dieser vermehrten synchronen Entladung kommen und dann kann es in diesem Bereich zum Beispiel zu einer Epilepsie, zu einem Anfall kommen. Und der kann sich dann zum Beispiel dadurch äußern, dass du auf einmal deine Sprache verlierst Also, dass du ähnlich vielleicht auch, man denkt, oh Gott, hat derjenige jetzt einen Schlaganfall oder sowas, ja, dann würdest du auf einmal nicht mehr richtig sprechen können. Ja, genau. Und dann würdest du vielleicht erstmal nicht einen epileptischen Anfall dahinter vermuten.
Ja. Ja?
Als Beispiel jetzt. Das kann eine Symptomatik sein.
Okay, das heißt, es ist auch gar nicht so einfach zu diagnostizieren, weil wahrscheinlich oft es dann erstmal falsch interpretiert wird.
Ja, genau. Mhm. Und so war das eben auch bei mir.
Okay. So, das heißt, das ist jetzt erstmal genau auch ja wichtig zu verstehen, das ist eine neurologische Krankheit, ja, und keine psychische.
Genau, ne? Das. Ganz das klar. Wird ganz oft, finde ich, auch vermischt. Und wir sprechen ja auch heute genau über diesen Zusammenhang. Natürlich hat die Psyche, wie auch bei allen chronischen Erkrankungen, einen Einfluss auf diese chronische Erkrankung oder andersrum, das ist ja immer eine Wechselwirkung. Aber es ist erstmal eine neurologische Erkrankung und damit ist es dann auch nicht getan, dass man sagt, ja, atme doch mal dreimal tief durch und dann geht die Epilepsie weg, was mir oft begegnet, weil Menschen denken, das ist irgendwie hat was mit Überlastung zu tun im Sinne von Stressempfinden.
Sicherlich eine Parallele zu psychischen Erkrankungen wiederum, dass es doch ein ziemliches gesellschaftliches Stigma gibt, ne?
Und
falsche Bilder und Vorstellungen von der Krankheit.
Ja.
Ich habe auch noch mal ein bisschen was gelesen, nämlich dass weltweit mehr als 50 Millionen Menschen davon betroffen sind. Das ist schon echt eine krasse Zahl, finde ich. Und dass es Menschen aller Abstammungen, Geschlechter und Ethnien betrifft. Also da gibt's keine Schranken sozusagen. Und tendenziell schon häufiger bei Kindern und bei älteren Menschen, richtig?
Mhm. Also es ist auch oft so, dass es zum Beispiel Kinder, ich war in einer Klinik 2022 und da haben die auch extra einen Kinderbereich. Und da ist es so, dass manche Epilepsien sich auch wirklich rauswachsen. Ne? Mhm. Also das kann man sich ja auch ganz gut erklären, dass, wenn man sich vorstellt, das Gehirn ist ja wie jedes andere Organ, verändert sich und dann kann es sein, dass die Epilepsie eben nicht mehr da ist, weil der Körper sich verändert, weil gewisse chemische Hormone irgendwie, also dass es einfach sich verändert und dadurch eben sich aufhebt.
Mhm.
Na, oder eben auch bei älteren Menschen, genau das Gegenbeispiel dann praktisch, ja, dazu.
Ja, ich fand es auch interessant, was du gerade gesagt hast, dass vielleicht dadurch, dass wenn weniger Anfälle existieren, dass dann halt eben die Reizung auch nachlässt. Was
ja
auch super interessant ist, weil, also so sich das Gehirn vorzustellen, und man sagt ja immer, Gehirntraining ist dann auch wie ein Muskel zu trainieren, mhm, und auch zu verstehen, dass so ein Gehirn auch Reizen unterliegen kann. Und sehr, sehr interessant. Ich habe noch eine Information, nämlich, dass Epilepsie nach Alzheimer und Schlaganfällen die dritthäufigste neurologische Erkrankung in Europa ist.
Ja.
So, jetzt hast du es schon angedeutet. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen und erzählen, wie deine Krankheitsgeschichte war? Weil was du gerade dargestellt hast, klingt ja wirklich nach, dass das ein Prozess ist, bis man erstmal bei einer vernünftigen Diagnose gelandet ist.
Ja, absolut.
War das bei dir?
Ja, das genau das war es bei mir auch. Und es ist, ich sag mal so, auf der einen Seite eine, kann man auch irgendwie sagen, eine gute Reise mit einem guten Ende, weil ich jetzt praktisch weiß, was hat mich denn da die ganzen Jahre lang begleitet. Auf der anderen Seite waren es aber auch rückblickend wirklich Jahre, die mich auch nachhaltig geprägt haben. Und ich frage mich oft, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich das schon vorher gewusst hätte?
Mhm.
Das wirst du vielleicht auch gleich nachvollziehen können. Also ich habe dir eben schon gesagt, bei mir hat das ja mit der Pubertät angefangen. Ich sage immer, mein festes Alter wäre so 15, 16, wo ich sage, da weiß ich wissentlich, dass ich solche Anfälle hatte. Und meine Anfälle haben sich immer folgendermaßen abgespielt. Ich lag im Bett, habe geschlafen und so zwischen 3 oder 4 Uhr nachts bin ich wach geworden. Und ich habe immer gesagt, ich habe meine Gefühle. Also ich bin aufgewacht mit einem Gefühl der inneren Unruhe. Und ich habe es immer beschrieben, da steigt so ein Feuerball in mir auf. Also von der Magengegend manifestiert er sich dann im Brustbereich. Ich höre mein Herz sehr laut schlagen. Ich habe einen ganz starken Schluckreflex.
Mhm.
Der war auch immer so stark, dass zum Beispiel mein Partner Christian auch jetzt zuletzt, der wacht dann immer davon auf, weil ich so laut schlucke. Und ich merke so richtig, wie soll ich denn sagen, wenn ich, also ich bin aufgewacht von diesem inneren Gefühl, ne, von diesen Schluckreflexen. Und dann hatte ich natürlich auch Angst, weil ich nicht wusste, was passiert hier mit meinem Körper. Und ich hatte immer so das Gefühl, mein Körper würde sich wie auflösen. Also so das war wie so ein Kribbeln überall und ja, ein ganz seltsames Gefühl. Und gleichzeitig, warum ich aber auch immer gesagt habe, ich habe meine Gefühle, ich habe dir immer erzählt, das sitzt an der Amygdala bei mir, so nah im Emotionszentrum. Ich hatte ganz starke auch Entfremdungsgefühle. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe mich jetzt selbst, wie ich da schlafe, wie ich aufwache und ich schaue so auf mich herunter und habe das Gefühl, ich bin wie gerade so rausgetreten aus meinem Körper. Und das hat mir natürlich total Angst gemacht, weil ich so gesagt habe, warum, was passiert hier? So viel Zeit darüber nachzudenken hatte ich aber auch gar nicht, weil was auch immer folgt, ist ein Harndrang. Also ich musste dann direkt immer auch auf die Toilette. Und ja, da habe ich dann gesessen und geatmet und versucht, irgendwie mein Herz zu beruhigen, versucht, irgendwie mich runterzubringen. Ne? Und es passiert so gefühlt ganz vieles gleichzeitig im Körper. Und ich habe später, also als ich dann in dieser Klinik war, habe ich auch mal gesehen auf Videoaufnahmen, das ist ja das, was man gar nicht so bewusst mitbekommt in solchen Momenten. Ich schaue dann zum Beispiel immer so zur Seite und fange auch an, mit meinen Händen irgendwie, man sagt so zu nesteln, also irgendwie sich so komisch anzufassen. Mhm. Ja, das sind unbewusste Sachen, die mir dann in diesen Momenten gar nicht auffallen. Aber ich sag mal, der Unterschied zu einem generalisierten Anfall ist ja der, du bist da ja bewusstlos.
Ja.
Und bei meinem Anfall, also diesem fokalen Anfall, habe ich ja, sagen wir mal, 80% ganz bewusst wahrgenommen und konnte ja zum Beispiel noch auf die Toilette gehen. Mhm. Und habe diese schlimmen Entfremdungsgefühle gehabt und gedacht, was passiert mir mit mir jetzt? Ja? Und das ging dann so 2 bis 3 Minuten, dieser Höhepunkt. Dann ist es abgeflacht, aber ich wusste, jetzt folgen so 2 Tage, wo es immer wieder diese Momente geben wird. Und der Rest der Zeit verbringe ich hier im Bett, weil ich unglaublich starke Kopfschmerzen habe, weil alles von meinen Sinnen, ich sag mal, 200 Mal extremer ist als in echt. Also ich habe da weder auch Hungergefühl gehabt, alle Geräusche waren extrem. Ich glaube, ähnlich wie bei Migränepatienten, was ich da immer so lese. Und ich wusste, ich bin nicht ich selbst. Ja, also warum wusste ich das? Das hat sich halt so manifestiert über die Jahre, dass das immer in unregelmäßigen Abständen eingetroffen ist. Es waren 2 Tage. In diesen 2 Tagen gab es immer wieder diese Peaks, diese Anfälle. Und dazwischen lag ich dann halt, ich sag mal, und habe einfach vor mich hin geschaut. Alle haben mich mitleidig angeschaut und wussten nicht, was mit mir los ist. Ich wusste es selbst nicht. Ich habe auch immer gesagt, ich wünschte, ihr könnt es einmal nur spüren. Nicht, weil ich euch das wünsche, sondern damit ihr das nachempfinden könnt.
Genau. Ja.
Genau, das waren ja dann zu dem Zeitpunkt noch meine Eltern, denen ich das versucht habe zu erklären. Ja, und so, sagen wir mal, hat es angefangen. Und ich mache jetzt hier mal einen kurzen Peak nochmal. Es kam dann zu dieser Jugendzeit, wurde mir dann die Diagnose, du hast eine Angststörung gestellt. Das war so die Erklärung. Und ich sollte doch in Gesprächstherapie gehen. Ich habe aber nie mich damit identifizieren können. Also gar nicht, weil ich gesagt habe, ja, mir könnte sowas nicht passieren, sondern ich habe für mich gespürt, da ist irgendwas nicht richtig. Und ich habe auch weiter gesagt, ich habe wieder meine Gefühle. Und auch, dass es zum Beispiel typischerweise nachts auftritt, das ist ganz typisch für diese Schläfenlappenepilepsie, also aus dem Schlaf heraus, dann wenn das Zentrum auch arbeitet, ja. Und da ist aber nie jemand drauf eingegangen. Das heißt, ich bin jetzt bis zum Jahr 2021 bin ich davon ausgegangen, dass ich Panikattacken habe.
Erst so lange ging das. Ja. Das heißt, von ich weiß jetzt dein Alter nicht genau.
Genau, ich bin jetzt 35.
Oh wow.
Ja.
Okay, das heißt, es hat eigentlich dann 20 Jahre gedauert, bis die korrekte Diagnose da war.
Genau.
Danke für die eindringliche Schilderung. Ja, krasse Vorstellung im Alter von 15 Jahren, wo man ja einfach auch selber noch nicht richtig bei sich angekommen ist und überhaupt, so, da passieren sowieso einige Dinge. Lass mich raten, wahrscheinlich war auch die erste Antwort darauf, ja, ist halt Pubertät.
Ja,
und genau. Ja, also die Vorstellung, das handeln zu müssen, ich kann es total nachvollziehen, was du sagst, nämlich ich wünschte, ihr könntet das einmal fühlen. Also weil das ist ja ein Zustand, den man kaum in Worte fassen und vermitteln kann. Wie soll es dann jemand analysieren können?
Genau das, ja. Genau das. Und weil es auch so komplex war, ne, von dem, was da alles passiert ist. Also es war nicht nur ein Symptom, sondern ja ganz vieles. Und ich habe das dann versucht zu beschreiben. Und das war schon schwer, ja. Mhm. Genau, und ich hatte halt auch immer Angst. Also für mich war klar damals, weil ihr auch viel über das Thema Suizid sprecht und da ja auch jetzt nochmal so eine Sonderstaffel so hattet. In diesen Momenten habe ich mir, als es ganz schlimm war, habe ich mir auch einfach nur gewünscht, ich lasse jetzt los, dann löse ich mich jetzt auf und mein Körper, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Ne? Also es war dann schon sehr extrem und für mich war auch immer klar, okay, wenn ich jetzt weiß, nach den 2 Tagen, dann ist es zu Ende, also auch da wieder über Nacht. Ich wusste dann schon, wenn das in der Nacht nicht mehr aufgekommen ist, dann war am nächsten Tag, okay, sag mal, in Anführungszeichen wieder alles normal. Ich war vielleicht noch ein bisschen schwach, ja, aber dann konnte mein Leben normal weitergehen. Und das hat mich auch immer so gerettet, so, okay, ich weiß, es geht vorbei. Ne? Also ich halte es jetzt 2 Tage aus. Die Welt ist da nicht normal, aber danach geht das Leben gefühlt normal weiter. Und ja.
Ja. Und das war tatsächlich dann auch immer so getimed. Also es waren dann tatsächlich auch immer diese 2 Tage ungefähr.
Ja, ungefähr. Manchmal auch 3, wenn ich Glück hatte, mal 1 Tag. Und auch sehr unregelmäßig. Und das Problem war, dass man das eben nicht, also weißt du, man konnte jetzt nicht sagen, das hatte immer ein Ereignis voraus oder das tritt immer zu dem Tag im Monat auf. Was aber nachher rauskam, das hat ganz viel auch mit Hormonen zu tun. Also wir Frauen sind ja da nochmal viel komplexer. Und ich habe wirklich gemerkt, so vor der Periode sinkt der Progesteronspiegel, also der fällt ab. Und Progesteron ist ein anfallshemmendes Hormon. Und dann hat sich das irgendwann mal manifestiert, dass ich halt wirklich vor meiner Periode immer diese 2 bis 3 Tage hatte. Aber auch, also ich sag mal, nicht in dem Alter, da gab es auch noch, ich habe die Pille genommen und so, ne? Also ja, aber ich sag mal wirklich, bis zu dem Jahr 2021 wusste ich nicht, dass ich eigentlich Epilepsie habe, war in Gesprächstherapie, war ja auch Coach, habe viel an mir gearbeitet und ich glaube auch deswegen eine gewisse Resilienz aufgebaut. Mhm. Sonst glaube ich, hätte ich das auch wahrscheinlich nicht so gut so viele Jahre irgendwie gemeistert.
Ja, interessant. Okay, also die Fehldiagnose hat dann eigentlich mit einer Beschäftigung, zu einer Beschäftigung geführt, die dir dann zumindest im Umgang mit der Erkrankung geholfen hat. Ja, was zumindest eine kleine Hilfe ist. Wie ist es denn zu der Fehldiagnose gekommen? Also wahrscheinlich hat irgendeine Ärztin gesagt, so, ja, ich empfehle mal eine Therapie.
Ja, ich war tatsächlich als Jugendliche dann in einer Diagnostikklinik und habe alles da angegeben. Also auch wirklich auch diese ganzen körperlichen Sachen und mit stechenden Kopfschmerzen und überhaupt. Ja, also alles aufgelistet und dann kam daraus, ja, sie haben am ehesten eine Angststörung. Und wir empfehlen Ihnen, Sie sind aber stabil, gehen Sie einfach einmal in die Woche zur Gesprächstherapie. Ich meine, das kann ja auch nicht schaden. Ne? Ich habe ja zum Glück auch nie Medikamente genommen. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein, oder da war ich auch eine Zeit lang echt sauer über diese Fehldiagnose, weil ich gedacht habe, wie vielen Menschen geht es eben noch so, weißt du? Also wie viele Menschen laufen damit rum? Und bei mir musste es ja auch zu einem großen Knall kommen, nämlich als ich dann 2021 einen generalisierten Anfall bekommen habe.
Okay, das heißt, da hat sich nochmal verändert.
So ist es. Also das heißt, es musste erst zu einem großen, sag ich mal, Anfall kommen, wo ich ganz apathisch dann auch, wo mich meine Eltern auf der Toilette gefunden haben, weil ich ja wieder Harndrang hatte. Ne? Und selbst dann, also da kam der Notarzt, ich wurde eingeliefert, weil ich hatte mir mit dem Kopf dauernd gegen die Wand geschlagen, Lippenbiss und all das. Und selbst da, ich war in einer neurologischen Fachklinik, und ich wurde eingeliefert, meine Eltern völlig aufgelöst. Und dann haben sie nur gehört, ich habe gesagt, ja, also ich hatte davor halt eine Panikattacke, so wurde es, ja, weil ich bin ja jahrelang mit dieser Diagnose rumgelaufen, habe gesagt, und habe die Symptome erklärt. Und der Arzt, ich habe richtig gemerkt, der hört mir gar nicht mehr zu, sondern hat gesagt, ja, da kann man ja auch als Eltern schon mal übertreiben, da sind sie vielleicht ohnmächtig geworden. Und meine Eltern haben gesagt, nein, die hat da krampfend gelegen. Wir sind wach geworden davon, dass die mit dem Kopf die ganze Zeit gegen die Badezimmerwand geschlagen hat. Die war apathisch und sonst was. Ja, ich hatte all diese Symptome und ich wurde da erstmal nach Hause geschickt. Und da dann, bis das endlich soweit war, also wo ich auf mich gehört habe und dann nochmal diese Energie und nochmal, bis der erste spanische Neurologe dann zu mir gesagt hat, das ist ganz klar Epilepsie, fokale Epilepsie, das, was Sie hier beschreiben. Und bis ich dann nochmal 3 Wochen in einer Klinik war zur Diagnostik mit Videoaufnahme und so, wo man das geprüft hat, da ist halt nochmal seit diesem ersten generalisierten Anfall 2021 bis dahin nochmal ein Dreivierteljahr vergangen, wo ich mich auch halt, weißt du, frage, da musst du eben stabil sein und auch ein Umfeld haben, was dich bestärkt, weil wenn du da das erstmal abgeschoben wird und da wird gesagt, ja, ist doch klar, sie haben Panikattacken, da übertreibt man schon mal. Du bist halt direkt abgestempelt. Mhm. Und du wirst nicht ernst genommen, ne? Das war schon krass.
Ja. In der Phase, wo du praktisch mit der Fehldiagnose gelebt hast, wie häufig sind da die Anfälle aufgetaucht?
Ich würde mal sagen, so im Schnitt auch einmal im Monat.
Das ist schon recht häufig.
Ja.
Du hast es vorhin schon angedeutet. Was wäre anders gelaufen, wenn du gleich eine korrekte Diagnose gehabt hättest?
Ja. Ich glaube, ich hätte vieles wahrscheinlich nicht so leicht in meinem Leben trotzdem noch gemacht, wie zum Beispiel, dass ich, also sagen wir mal, von irgendwelchen sportlichen Sachen, aber auch wie eine Thailand-Reise mit dem Rucksack, wo wahrscheinlich meine Eltern gesagt hätten, hey, meinst du, das ist gut? Also so Sachen, ne, sich vielleicht erlaubt oder getraut, da sage ich, war das absolut gut, weil ich irgendwie gemerkt habe, was kann ich denn alles, trotz dieser Krankheit, und diese Krankheit mich nicht eingeschränkt hat. Aber es hat natürlich so diesen inneren Kampf mit mir über Jahre lang echt erschwert. Ne? Also das war schon krass. Und ich, also dazu muss ich auch sagen, ich glaube, wenn ich von mir als Mensch vielleicht auch nicht so eine Stabilität und auch so eine Achtsamkeit mit mir gehabt hätte, keine Ahnung, wie ich das durchgestanden hätte. Hm. Und das finde ich halt so, wo ich auch nachher echt wütend war, wo ich gesagt habe, warum. Also wie viel Erleichterung hätte es mir eben vorher geben können, ne? Auch so gesellschaftliche Sachen wie, ja, ich hatte das mal zum Beispiel im Cheerleading und dann hatte ich das während eines Trainings und wo ich gedacht habe, boah, ich hatte das während dem Autofahren. So viele Sachen, auch wo du Verantwortung hast, wo du vielleicht jemanden gerade eben in die Luft hebst, wo du gerade am Steuer sitzt, wo du sonstige Sachen machst, wo ich sage, boah, das hätte echt verdammt in die Hose gehen können. Und da will ich nicht wissen, wie es mir jetzt gehen würde. Ne?
Ja. Das heißt, den Teil, der dich eigentlich ein bisschen mutiger hat umgehen lassen mit dem Leben, den möchtest du eigentlich nicht vermissen, weil ja, du wärst zurückhaltender gewesen, wenn du die Diagnose gehabt hättest. Ja. Aber du hast gerade beschrieben, auf jeden Fall auch etliche Situationen, die ganz schön gefährlich waren. Das heißt, Optimum wäre wahrscheinlich gewesen, korrekte Diagnose. Und trotzdem parallel dann auch noch eine psychotherapeutische Betreuung,
absolut,
oder?
Ja, genau.
Wie würdest du denn die Zusammenhänge so darstellen zwischen mentaler Gesundheit und halt eben einer neurologischen Erkrankung?
Ja, also ich gebe dir nochmal ein kleines Beispiel von gestern. Ich hatte ja erzählt, ich bin mit dem Zug hier angereist und ich hatte tatsächlich einen Moment beim Packen gestern Morgen noch. Also es war alles gut, ich war jetzt nicht im Stress oder so, aber ich war ganz überfordert auf einmal und habe gemerkt, mir geht's körperlich gerade gar nicht gut. Habe mich aufs Bett gelegt, habe gewartet, habe dann nochmal einen Armlauf genommen und habe dann auch so starkes Augenflackern gehabt und habe gedacht, boah, bekomme ich einen Anfall oder so. Mich wieder aufs Bett gelegt und da habe ich mir selbst schon so diese innere Ruhe gegeben und gesagt, wenn nicht, dann fährst du gleich nicht. Alles ist gut, dann fährst du morgen, dann rufst du an, es gibt eine Lösung für die Podcast-Aufnahme, alles ist gut. Und ich glaube, dass ich das wirklich gelernt habe, dadurch, dass ich viel mit mir, an mir gearbeitet habe. Diese Selbstwirksamkeit, dieses alles ist gut, durchatmen, was ist jetzt wesentlich. Und da hat ja Coaching, Therapie ganz, ganz wichtige Anteile dran, wo ich auch immer sage, also ich habe ja Lehramt studiert, bin jetzt keine Lehrerin geworden, aber wo ich glaube, dass genau das sollten wir lernen, dass wir es schaffen, uns selbst ein gutes Zuhause zu sein, eine gute Freundin zu sein, Übungen zu machen. Ich habe dann auch gestern einfach geatmet und ich habe wirklich gespürt, wie geht es mir wirklich? Und da nochmal geschaut, kann ich das? Und gesagt habe, und wenn ich gleich am Bahnhof stehe und immer noch das Gefühl habe, dann fahre ich nach Hause, ist okay. So diese Erlaubnis, ne? Und das ist so wichtig, eine Kompetenz, wo ich glaube, die ist so entscheidend, vor allem auch bei Epilepsie, bei allen chronischen Erkrankungen, weil ja auch Epilepsie sehr oft mit einer Depression einhergeht oder eben mit psychischen Problemen, weil eben diese ganzen Themen, ne, wie Rückzug, wie Unsicherheit, was kann ich noch, was traue ich mir zu, das ist ja alles aus der Balance.
Ja.
Und deswegen ist das so, so wichtig. Deswegen freue ich mich auch, dass wir darüber sprechen, weil also ich glaube persönlich, ich hätte das nicht so überstanden, wenn ich mir nicht Tools und Wissen über mentale Gesundheit angeeignet hätte.
Mhm.
Und nochmal, und trotzdem, das hat mir das auch gezeigt, es ist nicht immer die ganzheitliche Lösung, ne? Weil viele, also auch nach dieser Diagnose, habe ich auch so, ich sag mal, viele spirituelle Ratschläge bekommen, ja, mach mal dies und das. Und ich habe gesagt, Leute, ich habe mich jetzt 20 Jahre lang mit mir selbst beschäftigt. Ich habe viel gemacht und ich liebe es, in ganz viele Bereiche einzutauchen. Ich liebe Yoga und so. Aber ich nehme jetzt das erste Mal ein Medikament und es wirkt. Und das darf man auch mal sagen, ohne dass das verteufelt wird. Das ist wichtig und man braucht beides. Man braucht eine gute medizinische Versorgung. Und es ist auch dieses Symptom, dieses epileptische Syndrom nennt man das, das ist jetzt auch präsent, auch wenn ich keinen Anfall habe. Mhm. Das heißt auch, es ist wichtig, dass man ganzheitlich daran geht. Ne? Also auch nicht nur sagt, ja, arbeite mal an deiner mentalen Gesundheit so praktisch und dann gibt es auch so eine chronische Erkrankung nicht. Also auch dazu sagen, hört auf, auch solche Mythen irgendwie in die Welt zu setzen. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, ich habe auch eine kleine Zahl zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich 35% der Menschen mit Epilepsie leiden unter Depressionen. Das ist so die offizielle Zahl. Wie sieht denn die isoliert neurologisch betrachtete Therapie aus? Also was wären die Maßnahmen? Du hast gerade schon Medikamente erwähnt. Wenn jetzt mal alles Psychotherapeutische außer Acht gelassen wird, was ist isoliert die neurologische Behandlung?
Ja. Das, was du gerade gesagt hast, tatsächlich, also jetzt muss ich dazu sagen, ich war in dieser Diagnostikklinik ja für 3 Wochen. Da haben wir aus Scherz gesagt, wir sind in der Anstalt. Es war auch früher eine Heilanstalt, muss man dazu sagen, aber also, wir mussten es mit Humor nehmen, weil das sagt ja auch immer wieder, Humor ist einfach auch ein wichtiger Schlüssel. Aber da habe ich gemerkt, wie alleine die Menschen da gelassen auch wurden, die da 3 Wochen zum Beispiel sind, ohne dass sie, ich sag mal, vielleicht eine Resilienz haben, wie ich sie jetzt vielleicht dann auch einfach mir angelernt habe über die Jahre. Und es gab natürlich auch da wieder so Angebote, Gespräche mit einer Psychologin, ja, aber da bist du halt auch live vor Ort, hast ein 2- oder 3-Bettzimmer, bekommst die Anfälle von allen anderen mit. Es ist sehr extrem, ne? Und auch schon allein haben wir da so gesagt, nach diesen 3 Wochen brauchst du eigentlich nochmal eine Kur oder irgendwas, um auf die Beine wieder zu kommen. Und wenn man das jetzt mal übertragt auf das allgemeine Leben von Menschen mit Epilepsie oder chronischen Erkrankungen, es braucht einfach viel mehr Inseln von diesem Begleiten und eben auch liebevollen und schönen Begleiten, weil du kannst dir vorstellen, wie so eine Klinik dann ist, da bist du ja schon allein krank von dem Essen, ne? Und da sind von dem Essen, von den Räumen. Und da sind wir, finde ich, in Deutschland noch sehr auf dieses Pathogenese-Prinzip ausgelegt. Also wir schauen noch nicht so sehr, was brauchen die Menschen, um gesund zu sein? Wie können wir auch Räume schaffen, Kliniken und so weiter, dass es anders ist, dass es Menschen besser geht? Und da war tatsächlich mein Highlight so die Werkstunde, wo wir dann irgendwie 2-mal in der Woche zur Werktherapie gehen konnten und irgendwas, da habe ich einen Kerzenständer gemacht. Ja, das hat mich irgendwie durch die Zeit gerettet. Mhm. Aber das Übertragen auf die anderen Menschen jetzt, die jetzt gerade nicht in der Klinik sind, da ist halt einfach ein unglaublicher Nachholbedarf, was diese Wohlfühlräume sind, raus aus dieser Klinik, diesem Klinikcharakter.
Ja, ja. Ne? Wir reden jetzt aber von einer Klinik mit welcher speziellen Ausrichtung?
Das ist eine komplette Klinik auf Epilepsie-Diagnose. Mhm.
Okay.
Und auch Therapie, also da gibt es auch dann Wohngruppen, wo Menschen, weil oft ist es ja auch so, dass Menschen mit anderen Behinderungen, also Epilepsie ist ja auch eine Behinderung, also ich habe jetzt zum Beispiel auch 40% Behinderung und Menschen mit weiteren Behinderungen können da zum Beispiel in einer Wohneinheit leben.
Verstehe.
Zum Beispiel,
okay.
Ne? Oder es gibt diese Kinder, was ich dir eben beschrieben habe, diese Kinderklinik und
ja,
so, genau.
Ja. Ja. Ich habe nochmal nachgefragt, weil wir natürlich uns auch damit beschäftigen, so das große Stigma der Klinikaufenthalte und wir auch inzwischen Schilderungen bekommen, die ein ganz anderes Bild von psychotherapeutischen und psychiatrischen Kliniken uns vermitteln. Ne? Da hat sich schon einiges getan. Also traurig zu hören, dass du da diese Erfahrung gemacht hast mit der Klinik, die sich auf epileptische Erkrankungen spezialisiert, aber es scheint Bewegung da in dem Bereich zu sein. Ja, ne?
Absolut.
Also gut, siehst du denn eine Entwicklung? Also du hast dich jetzt so viel damit beschäftigt, hast du eine Entwicklung im Umgang mit der Erkrankung gesehen? Also gibt es ein Bewusstsein dafür? Ah, okay, alles klar, in Bezug auf Epilepsie ist offenbar Medikamente immer noch so ist scheinbar der Weg. So, aber gibt es die Erkenntnis, wir müssen das trotzdem auch psychotherapeutisch, psychiatrisch betreuen? Parallel, ist das in der medizinischen Welt angekommen oder siehst du das nicht?
Ich finde schon, dass das da auch angekommen ist, dass das verstanden wird. Ganzheitlich heißt auch wirklich, nicht nur ein Medikament zu verabreichen und zu gucken, wie ist das denn verträglich, aber es steckt eben da auch sehr in den Kinderschuhen. Ne? Also man weiß ja zum Beispiel auch, die Darmgesundheit hat einen ganz großen Einfluss auf das Gehirn. Und da jetzt nochmal zurück auf die Klinik, ja, so was es da zum Essen gab, boah, das war schon, also wir sind immer noch zum Edeka gelaufen und haben uns dann irgendwas in den Kühlschrank gepackt. Und das sind halt so Sachen, wenn du doch willst, dass es irgendwie, dass es ganzheitlich betrachtet wird, dann sorge auch dafür. Ne? Also dann geh diese Sachen an. Und ich glaube schon, dass das Bewusstsein da ist, jetzt, ich sag mal, in den medizinischen Fachkreisen, aber dass da eben noch viel Luft nach oben ist.
Sehr nett gesagt.
Ja, ne, um's mal. Ja, und nochmal, ich will da auch gar nicht alles verteufeln. Ich bin da auch total dankbar, dass ich diese 3 Wochen da sein durfte, ne, und dass dann auch das rauskam. Und es ist auch, das Personal war, ich sag mal, zu 90% ganz, ganz lieb. Es sind halt wie immer, wie wir so oft sagen, ja, die Rahmenbedingungen und was wirklich getan wird, um zu gucken, was hilft einem Menschen mit Epilepsie. Und da ist eben ein Baustein eventuell das Medikament oder auch eine Operation, das gibt es ja auch. Ne? Also dann kann es sogar auch ausgeheilt werden, weil man diesen Herz zum Beispiel entfernt, wenn man zum Beispiel eine Verdickung hat oder ein Angiom oder sowas, dann wird das entfernt, je nachdem, wo das sitzt, kann auch sein. Bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass das auch hormonellen Einfluss hat. Das heißt, ich weiß gar nicht, wenn ich vielleicht in die Wechseljahre komme, was kommt da zum Vorschein. Ne? Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Neurologin, die mich ambulant betreut, die auch sehr lieb ist. Junge Frau, muss man jetzt auch wieder zu sagen. Ich habe schon noch das Gefühl, da tut sich was durch die jungen Menschen. Die nimmt sich auch immer Zeit, die redet. Und da merkst du auch, die guckt dich als Ganzes an und nicht nur das eine Symptom, ja, weil zum Beispiel ich habe auch immer noch Schlafstörungen, also ich habe einen sehr leichten Schlaf, habe viele Albträume, das kann halt auch alles damit zusammenhängen und da hört sie sich das auch an und nimmt sich Zeit zum Beispiel dafür und das finde ich auf jeden Fall gut. Was ich im Allgemeinen merke, ist halt so, also jetzt auch bei meinem direkten Umfeld, ah ja, jetzt nimmst du ja das Medikament, du hast ja keine Anfälle mehr, dann geht es dir doch jetzt gut, oder? Dann ist es doch so ein bisschen wie, also auch Erleichterung, dann ist das doch jetzt abgehakt praktisch. Und dazu sagen, nein, das ist eine chronische Erkrankung und nur weil sie jetzt durch einen Anfall nicht sichtbar ist, gibt es immer Tage, wo es mir auch einfach nicht gut geht und das ist okay. Also zu sagen, diese Tage wird es weitergeben und die müssen auch nicht wegradiert werden. Die dürfen da sein, so wie alle, ne, das ist schon normal, aber so wie jeder von uns Tage hat, wo es einem nicht gut geht. Und da aber auch nochmal zu sagen, es muss auch nicht alles austherapiert, ausgeheilt werden. Es ist auch einfach okay. Und jetzt kann ich sagen, bei meinem Job kann ich mir diese Auszeiten dann auch nehmen. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass das für Menschen mit einer Festanstellung auch so wäre. Weil da kenne ich das eben noch von mir früher, als ich mal im Angestelltenverhältnis war, das zu erklären. Also wie sagst du das? Ich wusste jetzt ja noch nicht, dass es Epilepsie ist, aber auch da, dass da noch mehr Verständnis für geschaffen wird, weil ich weiß, ich kann unglaublich viel schaffen, aber es gibt auch Tage, da kann ich eben nichts schaffen. Und das, glaube ich, da haben wir halt auch als Arbeitsgemeinschaft noch ganz viel Weg vor uns. Ja.
Ja. Würdest du denn sagen, dass über die Zeit sich, dass du deine Antennen schärfen konntest, deine Wahrnehmung und eine andere Sensibilität entwickelt hast, so, da bahnt sich gerade was an? Ja. Ist das was man sich auch antrainieren kann?
Ja, das ist, sagen wir mal, mein großer Vorteil, Svensson, weil ich habe jetzt ja zum Beispiel immer, durch dass ich diese Anfälle bewusst mitbekomme, spüre ich ja, da kommt was. Das heißt, ich kann mich dann zum Beispiel aufs Bett legen, ich kann mich hinsetzen. Es gibt aber auch viele Menschen mit Epilepsie, die haben nicht so ein Vorzeichen. Ja? Also ich habe zum Beispiel da auch jemanden kennengelernt in der Klinik, die hat mich dann in Barcelona besucht und die hat dann einen Anfall bekommen, während wir unterwegs waren und der kam aus dem Nichts. Ja, also und der hat sich auch wieder ganz anders geäußert, auch als ein typischer Anfall. Sie hat auch mal gesagt, ich stand mal in der Uni mitten auf dem Stuhl und habe da irgendwie laut irgendwas gesagt. Das war ein Anfall, wo sie, und die Leute denken so, was ist denn mit der los? Also Epilepsie auch mal überhaupt zu zeigen, was hat das für Facetten? Da ist auch ganz viel Luft noch nach oben. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt diesen Vorteil habe, dass ich es spüre, wenn da was aufkommt. Und bei anderen Menschen ist es so, da wird wie ein Schalter umgelegt. Und dann ist der Anfall einfach plötzlich da. Genau.
Gut, jetzt einerseits gut, wenn du dafür ein Gefühl entwickelt hast und ein Gespür. Andererseits, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, läufst du natürlich immer durch die Welt und denkst so, das kann auch jederzeit wieder auftauchen.
Ja.
Was, ja, ich mach mal den Markus Lanz. Was macht das mit dir?
Ja, das ist echt. Das ist eine gute Frage und das Spannende war, ich habe jetzt noch eine Hypnose gemacht, mit mir wurde eine Hypnose gemacht und wo die Therapeutin auch gesagt hat, du, ich sag's dir nur, eigentlich ist das kontraindiziert bei einer Epilepsie. Mhm. Ich habe gesagt, ja, ich möchte das und man ist ja trotzdem noch bei Bewusstsein, das ist ja das, was man immer wissen sollte, wenn man Hypnose macht, dass man nicht irgendwie weg ist, ne? Und für mich war das nochmal so ein Aha-Moment, weil ich so gemerkt habe, ich kann so schlecht loslassen. Und ich habe immer gedacht, das hat was mit meiner Kindheit zu tun. Ja, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, so solche Sachen. Ich habe es irgendwie immer darauf bezogen. Ja, und dann sagte sie nochmal zu mir, Laura, schau mal, du bist seit 20 Jahren, dein Körper ist auf alles programmiert, um festzuhalten, die Kontrolle zu haben. Weil jeder Moment, wo du die Kontrolle behältst, ist ganz, ganz wichtig für dich. Und ich gesagt habe, ja, klar, also für mich ist dieses Thema Kontrolle ja so wichtig, weil ich weiß, wie schlecht es mir geht, wenn mein Körper die Kontrolle verliert oder mein Geist. Und das, also auch jetzt habe ich immer noch solche Momente und darf mich mehr üben in diesem Loslassen. Das ist auch so mein Mantra, ja auch in dem Buch, was du beschrieben hast, da ist auch ein Mantra, lass los. Lass los, weil ich gelernt habe, dass natürlich Loslassen für mich oft etwas mit Angst zu tun hatte durch diesen extremen Erfahrungen, dass ich Existenzangst ja manchmal auch hatte. Ne? Und da loslassen mit wirklich was Positivem zu besetzen, das ist für mich zum Beispiel auch eine, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Ja.
Wie lange hat es gedauert, bis du das erkannt hast? Also dass die Krankheit dann eigentlich natürlich sowas mit sich bringt und dass es Ängste mit sich bringt, die du ansonsten in deinem Leben in der Form wahrscheinlich nicht gehabt hättest. Was war das für ein Prozess und was hast du dir für Tools angeeignet, damit wiederum umzugehen?
Also ich glaube, gemerkt habe ich das, sagen wir mal, direkt, weil es dich, ich sag, habe immer gesagt, das übermannt mich so. Also das war wie auch wirklich wie so ein großer, dunkler Schatten, der mich so übermannt hat und ich habe gespürt, was das für eine Kraft hat. Das war mir eigentlich von Beginn an klar. Und ich habe dann ja auch gemerkt, das geht nicht einfach so vorbei und gedacht, okay, da muss ich jetzt irgendwie durch, ne, mit Thema Panikattacke und so und habe deswegen dann so mir zur Aufgabe gemacht, ich lasse mir davon nicht mein Leben nehmen, weil es gab ja auch noch diese ganz vielen anderen guten Tage. Und ich habe mich dann immer wieder auch selbst sehr stark beobachtet und wie du sagst, es ist auch Fluch und Segen zugleich, ne, diese Beobachtungsaufgabe. Und ich glaube, was ich aber gelernt habe, ist vielmehr jetzt meine Grenzen zu wahren. Also Grenzen zu wahren im Sinne von jetzt, was ich erzählt habe mit der Zugfahrt gestern. Das ist auch okay gewesen, weil ich wäre dann einfach liegen geblieben gestern und wäre nicht in den Zug nach hier Berlin gestiegen. Und gut für mich zu sorgen. Und ja, das ist so eine Floskel, ne? Kennen wir alle. Gut für mich zu sorgen und Selbstfürsorge. Aber es ist tatsächlich das. Also mich da an erster Stelle zu setzen und zu sagen, was brauche ich jetzt gerade? Was tut mir gut? mich nicht schlecht zu fühlen, nicht schuldig zu fühlen, so nach dem Motto, boah, jetzt liegst du hier rum 3 Tage und kriegst nichts gebacken oder so. Und das ist ein großer Prozess der Annahme. Und mich, ich sage immer, wenn ich es schaffe, mich dann in diesen Momenten genauso lieb zu haben, wie in den Momenten, wo ich eben als vielleicht als Speakerin gerade auf einer Bühne stehe, wo ich 25 Führungskräfte durch einen Workshop leite. Ja, da ist das ganz einfach zu sagen, ja, ich habe mich lieb und ich finde mich, ja, ich finde mich ganz okay und ganz gut. Aber in den Momenten, wo ich da auf dem Bett gelegen habe, wie so ein Häufchen Elend, selbst nicht wusste, wie geht's weiter, da ist mir das halt echt auch schwer gefallen. Und das, aber mir das klar zu machen und das in dem Sinne zu üben.
Ja.
Das ist so dieses, ein wirklicher Prozess, und wo du ja auch jetzt merkst, ich würde jetzt nicht sagen, das gelingt mir immer, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Und ich glaube, für jeden Menschen, weil das ist wie Resilienz, du lernst es nicht einmal und dann ist es da. Es braucht, wie du so schön gesagt hast, diesen Trainingsmuskel.
Ja, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Genau, wir eignen uns ja alle Resilienz an, indem wir uns portioniert in Situationen begeben. Also der Umgang mit Stress, den kann man ja, man kann Stress nicht völlig aus seinem Leben verbannen, sondern man kann lernen, damit umzugehen. Gleichzeitig ist Stress etwas für deine Krankheit, die du wahrscheinlich tendenziell, solltest du eher vermeiden, willst dir aber auch antrainieren, dass du damit umgehst, also Resilienz aufbaust. Das klingt echt nach einer ganz schön krassen Aufgabe, und du siehst mich schwer beeindruckt davon, wie du das hinbekommst und dich die Aufgabe annimmst.
Ja, und weißt du, ich war halt vorher ein Mensch, ich mag es auch jetzt immer noch gern, mir selbst auch Herausforderungen zu setzen, aber da halt auch mal zu sagen, diese Krankheit an sich, die langt auch schon als Herausforderung. Also ich muss nicht immer noch jetzt, wem will ich was beweisen? Also diese, auch mal diese Ego-Frage, wem muss ich hier was beweisen? Warum will ich das jetzt? Braucht es diese Herausforderung jetzt noch selbst, die ich mir gerade setze, zum Beispiel sagen wir mal beruflich? Oder sage ich, hey, das Leben mit Veränderungen, da ist ein Umzug, da ist da eine Umstellung, da ist die chronische Erkrankung, da auch mal zu filtern, wie kann ich dann auch diese äußeren Herausforderungen, die ich selbst steuern kann, dann auch mal minimieren? Weil ich sage, es ist auch genug.
Ja, man darf auch großzügig mit sich selber sein. Genau. Nicht immer so streng. Ne? Finde ich eine Herausforderung, will jemand in Zeiten, wo vieles thematisiert wird und Optimierung und das erkennen und reflektieren und Resilienz aufbauen etc. Man muss aber auch mal sagen dürfen, weißt du was, scheiß drauf. Muss jetzt auch nicht funktionieren oder genau wie du es beschrieben hast, dann fahre ich da halt nicht hin, und auch dafür wird es eine Lösung geben.
Ja.
Wie kommunizierst du das? Oder hast du Bedenken, wenn du das kommunizierst, dass dann anders auf dich geschaut wird? Also sowohl, also fängt ja schon im familiären Kontext wahrscheinlich an, ne? Also Mensch, das ist unsere Laura, und da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und dann wird anders mit einem umgegangen, als man das eigentlich möchte.
Ja.
So, und nach außen hin wahrscheinlich noch viel mehr. Also wenn dich jemand bucht für ein Coaching, aber darüber informiert ist, so, ja, mein Gott, nicht, dass die uns denn einen Tag vorher absagt oder so.
Ja.
Wie erlebst du das?
Ja, ich glaube, das war für mich nochmal ein ganz, ganz entscheidender Weg, den ich da gegangen bin seit dieser offiziellen Diagnose. Weil ich natürlich vorher ja auch diese Anfälle hatte, auch schon mal während eines Trainings, aber sie einfach, ich sag mal, unterdrückt habe und versucht habe, dann, ja, weißt du, das irgendwie zu handeln. Und wenn ich mir das halt überlege, wie oft ich das gemacht habe, das war ja auch nicht gesund, ne? Ja. Und jetzt gebe ich mir das Versprechen, nee, ich gehe da auch direkt offen rein und sage, so und so sieht's aus, das und das kann sein. Entweder ich kann einen zweiten Trainer, eine Trainerin mit dazu nehmen, oder das und das sind die Sachen. Ich habe auch versucht, zum Beispiel meine Reisen, das viel, viel minimierter, das Ganze, meine ganzen Trainings und sowas, habe ich viel, viel mehr früher gemacht, dass ich das auch einfach angepasst habe und offen in die Kommunikation gegangen bin. Und ich habe gemerkt, dass viele das gut fanden, und also ich habe nicht eine Absage deswegen bekommen, sondern die Leute gesagt haben, wow, toll, danke, huch, und auch vielleicht so ein bisschen kurz Verunsicherung, wie gehe ich denn damit um? Und ich sage auch, ihr braucht euch jetzt nicht um mich zu kümmern. Ich achte gut auf mich und ich sag's euch auch, und dann gehe ich mal für einen Moment raus oder was auch immer. es ist gleich auch ein anderes Miteinander, ne? Mhm. Weil auch gezeigt wird, da ist auch eine Verletzlichkeit da, aber trotzdem auch eine Professionalität. Das eine schließt das andere nicht aus. Und das finde ich so wichtig. Und dass man eben sagen kann, hey, cool, bei mir hat jemand eine Führungskräfteentwicklung gemacht, die hat Epilepsie und die macht es. Und es ist okay und es ist nicht tabuisiert und ich mache da keine auf Scheinwelt. Weil das brauchen wir ja. Genau darum geht es ja. Weil sonst würden wir ja wieder die Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen oder Behinderungen ja wieder ausschließen, was wir ja eh schon genug machen, und zu sagen, nein, wie kann es denn gehen? Und auch, ich habe schon gemerkt, dass dadurch auch oft so eine Achtsamkeit miteinander, weißt du, auch in dem Team zum Beispiel entsteht. Also das ist ja auch wieder eine Chance. Und auch viele öffnen sich dann und erzählen von ihren Päckchen, die sie auf ihren Reisen haben. Was ich halt total schön finde, ne? Und in meinem Familienkreis war es halt oft eher so, da war ich eh immer schon so die viele Antennen hatte, sehr sensibel war für alles, ja. Und da war es aber dann so, einmal wollte ich nicht mehr jetzt sein, ich bin jetzt nicht die Laura mit Epilepsie, das ist eine Sache, aber die definiert mich nicht, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite wollte ich aber auch denen zu verstehen geben, hey, ich brauche jetzt auch einfach mal eine Zeit, das zu integrieren, weil ich bin jetzt 20 Jahre lang ein bisschen wie Falschgeld rumgelaufen, ja. Und lasst mich das jetzt auch mal in Ordnung bringen und auch dazu sagen, Leute, es ist okay, mir geht es einfach nicht gut, aber das ist in Ordnung. Lasst es einfach so sein. Es darf so sein. Dafür muss es keine Lösung geben, weil wir wollen ja heute für alles Lösung haben. Es ist einfach so. Mhm. Und jetzt sitze ich einfach mal hier und schaue 10 Minuten aus dem Fenster raus und bin nicht bei euch und danach bin ich wieder da.
Voll gut. Gefällt mir super gut. Was du gerade gesagt hast, zusammen. Ihr müsst euch nicht um mich kümmern, ich kann mich selber um mich kümmern, aber ich brauche Verständnis dafür, dass ich mich um mich kümmere. Ja. Und das reicht eigentlich schon. Und ich glaube dir sofort, wenn du sagst, dass halt eben, wenn dieser Geist da existiert, dass sich das auf alle anderen Bereiche eben auch überträgt.
Total.
Einfach anderen zuzugestehen, dass sie da jetzt gerade ihren Raum brauchen, ihre Zeit brauchen und macht euch keine Sorgen, aber gesteht mir das zu.
Genau.
Voll gut.
Ja.
Laura, das war super spannend, total interessant zu hören, was du erzählt hast. Ich verstehe jetzt sehr viel mehr, was da so vor sich geht. Und das war auch Ziel natürlich des Gesprächs. Und ich hoffe, dass es allen Zuhörenden auch so geht. So gut, dass du das teilst. Also nur darüber kann Verständnis entstehen, wenn man Sachen mehr versteht und begreift, was da vor sich geht.
Genau, und dass wir, wenn wir das nächste Mal irgendwie den Film sehen, ne, wo jemand krampfend auf dem Boden liegt, dass wir uns dann eben wissen, nicht erinnern, es gibt so viele Gesichter von Epilepsie und auch dieses Unsichtbare sichtbar machen. Und es war ganz toll, jetzt mit dir auch zu sprechen. Ich bin echt froh, dass ich diesem Thema damit auch einen Raum geben darf, ja. Und möchte auch jedem ermutigen, dem es ähnlich geht, auch auf die innere Stimme wirklich zu vertrauen, wenn man das Gefühl hat, ich bin auf dem Weg, aber ich fühle mich irgendwie noch nicht verstanden. Dann nochmal zum Arzt gehen oder wirklich sich zu vertrauen, das finde ich ganz wichtig. Und das heißt nicht ein Hypochonder zu sein, aber wirklich zu vertrauen und loszugehen. Ja,
ja, finde ich auch nochmal einen guten Hinweis. Es gibt ja auch den Spruch übrigens, Hypochonder leben länger. Also ja, wirklich das zu hören, ne? Also dass du die ganze Zeit gespürt hast, nee, Leute, das ist es noch nicht. Also ja, ich mache das alles mit, ich kümmere mich darum und es hat dich ja auch positiv begleitet, total. Und war dir eine Hilfestellung. Aber trotzdem zu sagen, nee, das ist es noch nicht. Ich bleib dran, ich suche weiter und ich glaube, die meisten von uns haben diese Geschichten, dass sie halt bei gesundheitlichen Themen immer wieder das Gefühl haben, so nee, da werde ich noch nicht ganz richtig gesehen oder ich werde vielleicht gar nicht gesehen. Dann ist es einfach die falsche ärztliche Fachkraft, die mir da gegenüber sitzt, dann muss ich weiterziehen, dann muss ich in Kauf nehmen, dass ich wieder Wochen auf einen Termin warte und so weiter. Aber das ist ein guter Hinweis, dass es lohnt sich, dran zu bleiben.
Ja.
So, auf jeden Fall. Laura, wir haben zum Abschluss immer noch dieses schöne Thema, dass jeder, der hier zu Gast ist und jede, die zu Gast ist, einen Song mitbringt. Ein Song, der dir in welcher Form auch immer was bedeutet, entweder mit einem Ereignis in Verbindung steht oder dir ein gutes Gefühl vermittelt oder irgendwas mit dir macht. Hast du einen Song dabei?
Ja, vielleicht ist es ein bisschen überraschend, aber ich feiere seit Jahren Journey, Don't Stop Believing. Ich weiß, ein Klassiker.
Okay.
Ja.
Ist schon ein bisschen länger her.
Total. Und es ist für mich deswegen so ein Song, weil ich finde, es ist so ein Soundtrack des Lebens. Weißt du, es gibt so Momente, da gehe ich spazieren, Kopfhörer auf, und es ist einer dieser Lieder, wo ich so merke, das könnte so der Film, die Filmmusik sein. Und es sind die Momente, wo ich mit vielen Freunden auf Hochzeiten und Partys getanzt habe, wo wir das Leben genossen haben. Und das ist so ein kraftvolles Raus aus dem Kopf-Lied. Und das finde ich total toll. Also es gibt, Musik bedeutet mir eh unheimlich viel. Ich singe und tanze gern. Das ist ein wichtiges Ventil, auch übrigens körperliche und psychische Gesundheit an der Stelle, mal wieder ins Spüren zu gehen. Aber dieses Lied bringt mich immer wieder raus aus dem Kopf und rein ins Leben. Ja.
Voll gut. Hey, Musik ist so toll, oder? Was Musik so machen kann, einfach nur so schnell und so unmittelbar und ist so ein Speicher für Erinnerungen und triggert einen im Positiven. Ja. Voll gut. Ich habe auch einen Song dabei. Mhm. Kummer.
Ja.
Felix Kummer, Sänger von Kraftklub, der unter Kummer eben auch solo unterwegs war, muss man sagen. Und ein Song, der tatsächlich auch schon 3 Jahre alt ist wieder, nämlich der letzte Song, oder viele kennen ihn dann eher unter dem Titel Alles wird gut.
Mhm.
Und ja, einfach weil der Titel sagt eigentlich alles.
Ja.
Die Zuversicht zu behalten und sich das Wissen mit diesem Song einzuimpfen, alles wird gut.
Schön, das ist ein wichtiges Mantra, ja.
Ja, finde ich auch. Laura, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Danke dir sehr.
Wie immer gilt, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann abonniert ihn, weil dann erfahrt ihr auch immer gleich, wenn eine neue Folge raus ist. Erzählt allen Menschen, die ihr kennt oder die ihr auch noch nicht kennt, davon. Es ist ein super Einstieg in ein Gespräch. Einfach fremde Menschen ansprechen und erzählen, hey, kennst du eigentlich den Podcast Kopfsalat? So, also empfehlt ihn weiter, empfehlt uns weiter. Schaut gerne auf frnd.de vorbei, wenn ihr weitere Informationen braucht. Behaltet euch euren Blick für euer Umfeld. Achtet ein bisschen auf Signale, achtet auf euch selber und auf die Menschen, die euch begleiten. Und ich würde sagen, uns bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.